Kurze Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um Hass im Netz und was er für extreme Auswirkungen haben kann. Ich gebe auch konkrete Beispiele für Gewaltverbrechen, die aus Hass im Netz entstanden sind. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, dann skippt diesen Podcast vielleicht lieber oder hört ihn nicht alleine.
Salon 5.
Ein 14-jähriges Mädchen gibt in Osaka in Japan auf der Straße kund, wie sehr sie die Koreaner verachtet und am liebsten alle umbringen würde. In Kapstadt postet ein Pfarrer online einen Beitrag, in dem er den sogenannten Islamischen Staat, eine Terrorgruppe, die überwiegend im Irak und Syrien agiert, darum bittet, zu kommen und Südafrika vor dem Fluch der Homosexualität zu befreien. Markus Niert, ein Oberbürgermeister in Sachsen-Anhalt, zieht sich zurück und gibt seinen Beruf auf, nachdem ein digitaler Shitstorm und Cybermobbing-Attacken ihn bis vor seine Haustür erreicht haben und seinen Alltag auch fernab der Medien bedroht. Am 15. März 2019 rennt ein australischer Neonazi in eine Moschee, erschießt 50 Menschen in Christchurch in Neuseeland. Dem sahen 200 Menschen zu, da er nach einer Ankündigung dieser Tat diese über 8chan und Facebook streamte. Das sind nur 4 Beispiele für den Hass, der im Netz begann und im realen Leben zu Schmerz, Vernichtung und Gräueltaten führte. Wir sehen keine Gesellschaft, Alters- und Berufsgruppe, keine Kultur, kein Land und keine Form der Kommunikation ist immun gegen die Existenz oder den Einfluss von Hate Speech.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzerklärt-Folge. Vorwarnung, die heutige Folge ist gar nicht so kurz, weil das Thema so komplex ist und ich es deshalb von verschiedenen Seiten beleuchten möchte. Ich bin Milana, Jugendreporterin bei Salon 5 und heute geht es um Hass im Netz und wie dieser aussehen kann, weshalb es ihn gibt, wie er sich vom Hass im normalen Leben unterscheidet und was man dagegen tun kann, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Mit dem World Wide Web haben wir eine Plattform, die es jedem erlaubt, jederzeit und solange man will, sich öffentlich mitzuteilen. Damit kommen aber auch erhebliche Nachteile. Der Begriff Hate Speech oder Hassrede, den ich bereits benutzt habe, beschreibt, dass Worte gezielt eingesetzt werden, um Menschen zu beleidigen und herabzusetzen. Es gibt auch Hass, der sich nicht nur auf einzelne Menschen, sondern gleich auf ganze Gruppen bezieht. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder kurz GMF bedeutet, dass Menschen aufgrund von Merkmalen in Gruppen eingeteilt werden, um diese abzuwerten und auszugrenzen. Es spielt keine Rolle, ob diese Merkmale tatsächlich da sind oder nur zugeschrieben werden. Die Hater richten sich dabei gegen Menschen aus diesen von ihnen eingeteilten Gruppen, als auch gegen Menschen, die sich für Betroffene einsetzen. Im EU-Recht ist festgeschrieben, dass illegale Hassreden als öffentliche Aufstachelung zu Gewalt oder Hass aufgrund bestimmter Merkmale wie Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstammung und nationaler oder ethnischer Herkunft definiert werden. Diese Definition lässt aber beispielsweise das Geschlecht und die Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, Aussehen oder äußerliche Merkmale, Alter und sichtbare Einschränkungen außen vor. Hass kann in sehr unterschiedlichen Formen auftreten. Deshalb müssen wir hier vorsichtig sein, um nicht aus Unwissenheit versehentlich Hass zu verbreiten. Neben Beleidigungen können Verallgemeinerungen, zum Beispiel alle Flüchtlinge kommen nur wegen des Sozialsystems nach Deutschland, Gleichsetzungen wie etwa des Judentums mit Israel und die Wir-Die-Rhetorik, also die bedrohen unsere Frauen, für die Betroffenen sehr verletzend und nachhaltend schädigend wirken. Manchmal wird Hass auch mit Humor getarnt. Die Aussage, ich will auch ein neues Handy, also fliege ich in den Urlaub und werde Asylant, ist ein Beispiel dafür. Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachen und das Aufrufen zu Gewalttaten sind offensichtliche und gefährliche Aktionen, um Hass zu schüren. Aber warum tun wir das überhaupt? Warum hassen wir? Für Hass allgemein gibt es keine einheitliche Definition, aber wir benutzen den Ausdruck oft im Alltag, um unsere Abneigung gegen etwas zu beschreiben. Hass ist eine Mischung aus Gefühlen wie Neid, Feindseligkeit, Verachtung und ist deshalb oft verbunden mit Ekel und Furcht. Vor allem die Furcht vor dem vermeintlich Fremden. Wenn wir uns die populistischen Ideen oder Verschwörungen näher ansehen, bemerken wir, dass sie besonders interessant sind, da sie die Komplexität der Welt reduzieren. Ähnliches ist auch im schnellen Nachrichtenkonsum zum Beispiel der Fall. Wenn nur ein oder zwei Gründe genannt werden, egal ob es sich um einen Diebstahl, eine Weltwirtschaftskrise oder einen Krieg handelt. Man verfällt dem Glauben, die Welt sei einfach zu verstehen. Wir sehnen uns nach Geschichten, die stimmig und schlüssig sind, obwohl die Welt es eben nun eigentlich nicht ist. Und auch da ist der Wunsch nach Zugehörigkeit erfüllt, wenn man ein Teil derer ist, die die Welt durchschaut hat und zu den Wissenden gehört. Und wenn dieser Glaube eben daraus besteht, dass die restliche Welt gegen einen ist, dann wird diese selbstverständlich abgrundtief gehasst, denn man glaubt, sie bedrohe die Existenz. Nicht nur auf populistische Ideen bezogen, Hass allgemein kann kurzzeitig zur Steigerung des Selbstwerts führen. Aber zurück zu Hass im Netz. Seid mal ehrlich, wer von euch hat nicht schon einmal einen negativen Kommentar verfasst oder zumindest geliked und Schadenfreude empfunden? Das liegt oft daran, dass wir online unsere wahre Identität abwerfen und in eine andere Rolle schlüpfen können. Wir entkoppeln uns von unseren real gültigen Wertvorstellungen und blenden unser Bewusstsein und Gewissen aus. Das ist auch nachvollziehbar, denn wir stehen den Opfern nicht direkt gegenüber. Wir kennen die Betroffenen oftmals auch gar nicht persönlich, was es viel einfacher macht, als wenn wir unsere Mitschüler oder Kollegen täglich so herabwürdigen würden. Dem Hassmotiv, Einfluss, Macht und Kontrolle ausüben zu wollen, kann man hier für einen selbst zumindest viel unproblematischer nachgehen. Denn die Bedingungen, die es so einfach machen und dazu führen, dass wir in der Gruppe anders handeln würden als alleine, sind zum einen die Anonymität. Dazu gibt es eine nennenswerte Untersuchung, nämlich die von Robert Watson im Jahr 1973. Er schaute sich an, welchen Einfluss Kriegsbemalung, also Anonymisierung, auf das Verhalten von Kämpfenden gegenüber Kriegsgefangenen hat. Durch diese Unkenntlichmachung waren sie nämlich viel häufiger dazu bereit, zu foltern, zu verstümmeln und zu töten. Ähnliches passiert auch, wenn man zum Beispiel eine Uniform trägt. Zum anderen spielt die Gruppengröße eine entscheidende Rolle. Unser Verantwortungsgefühl sinkt, je mehr Zuschauer dabei sind. Die Gruppe dient als Selbstschutz, damit wir unser Gewissen und Schuldbewusstsein verdrängen können. Die anderen machen es ja genauso, also kann es ja gar nicht so schlimm sein. Wir tauchen ab in der Masse. Deshalb klicken und scrollen auch 80% der Menschen, die im Internet Hass und Hetze sehen, weiter. Shitstorms werden aggressiver, je mehr Menschen an diesen teilnehmen. Brian Mullen zeigte zum Beispiel 1986, dass die Übergriffe von Ku Klux Klan-Anhängern grausamer sind, je mehr Menschen der Gruppe angehören. Dieses Einswerden mit der Gruppe wird Immersion genannt. Die Regeln der Gruppe werden angenommen, wodurch extreme Konformität und Uniformität möglich ist. Ein letzter Punkt, der stark zu digitalem Hass beiträgt, ist die Distanz zum Geschehenen. Wie gesagt, wir stehen nicht einer Person unseres täglichen Lebens gegenüber und müssen uns nicht mit deren Reaktion auseinandersetzen. Eine Antwort kann versetzt oder auch gar nicht erfolgen. Als Hater muss man sich nur selten vor Auswirkungen auf sein eigentliches Leben fürchten. Dadurch verschwinden diese Hemmschwellen, die wir im Alltag haben, und wir geben eher unseren Impulsen nach, ohne über unsere eigentlichen Werte nachzudenken. Zusammengefasst, wir stumpfen emotional ab und werden weniger sensibel für die Auswirkungen von Hass gegenüber anderen im Internet. Manchmal unterstützen auch Plattformen absichtlich diesen Hass. Lasst uns dazu eine ganz bestimmte ansehen. Timothy Ryan schaltete Facebook-Anzeigen, die an Fans des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gerichtet waren. Ein Teil dieser Anzeigen löste gezielt Zorn aus und wurde mehr als doppelt so häufig angeklickt wie die neutralen Botschaften. Bei Facebook bzw. Meta kann man in seinem Newsfeed nicht alle Beiträge sehen. Es wären viel zu viele. Dem durchschnittlichen Nutzer könnte man jede Woche 1500 Stück zeigen, manchen sogar 10.000, die deren Freunde oder Abonnierte verfassen. Die Kriterien, nach welchen der Algorithmus die Feed-Beiträge auswählt, ist aber sehr unklar. Der Vizepräsident des Newsfeed-Unternehmens meinte 2016, dass eines der wichtigsten Kriterien dafür die Interaktion sei. Wenn also zum Beispiel BBC Sport zwei Beiträge postet und der eine 1000 Kommentare und Likes, der andere Beitrag nur 2 oder 3 hat, dann stellt der Algorithmus fest, dass der erste Beitrag interessanter ist und zeigt diesen mehr Menschen. Angry people click more, könnte man auch sagen, denn durch dieses Vorgehen wird die Auslösung von heftigen Emotionen sehr begünstigt. Wir schreiben eher etwas Negatives als Positives, beziehungsweise widmen dem mehr Aufmerksamkeit. Diesen Negativity Bias, also dass wir für Negatives viel sensibler sind als für Positives, kann man auch evolutionär einfach begründen. An zu viel Angst vor zum Beispiel einer Schlange oder einem Wolf ist kaum jemand gestorben, an zu wenig schon eher. Negative Informationen verbreiten sich schneller und bleiben länger hängen. Gegen etwas zu sein erreicht also mehr Menschen, als sich über eine Sache zu freuen. Der Hass reproduziert sich dann selbst und bringt den großen Social-Media-Unternehmen mehr Geld ein. Meta hat dazu übrigens keine unabhängige Forschung zugelassen, um die Newsfeed-Software und deren mögliche unabsichtigte Nebeneffekte zu testen. Es stellt sich niemand hin und berichtet, hallo, ich bin hier in Klein-Klickersdorf, wo heute wieder kein Krieg ausgebrochen ist. Das ist ein anderes Beispiel für den Negativity-Bias, den wir in der Berichterstattung häufig sehen. Die Nachrichten zeigen Ausnahmen und das Gute findet kaum Platz in den Medien, da es so alltäglich ist und deshalb nicht wichtig scheint. Wenn wir aber für etwas ein Beispiel nennen können, denken wir, dass es öfter eintritt, als es tatsächlich geschieht. So ging etwa in den Jahren 1991 bis 2015 die Anzahl an Unfällen bei Flugzeugabstürzen signifikant zurück. Die mediale Aufmerksamkeit stieg aber. Die Menschen haben also immer größere Angst, in immer sicherere Flugzeuge zu steigen. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass Zeitungen Themen wie Einwanderung, Kriminalität, Terrorismus gerade in Zeiten mit geringer Einwanderung oder Gewalt mehr Aufmerksamkeit widmen. Wir leben unter immer besseren Umständen, doch dadurch, dass wir täglich mit Geschichten über Mord, Vergewaltigung und Enthauptungen konfrontiert werden, deren Bilder uns nicht einfach aus dem Kopf gehen, entstehen sehr verzerrte Weltansichten. Der Nocebo-Effekt tritt ein. Wir denken, die anderen sind schlecht, handeln deshalb, als wären sie böse, und dadurch werden sie es auch. Unsere Meinung wird noch mehr verstärkt und wir landen in einem negativen Teufelskreis. Worin sich Facebook nun aber von der gewöhnlichen Berichterstattung nochmals unterscheidet, sind die polarisierenden, oft nicht fundierten Behauptungen. Die Meinungen, die wir lesen, sind nicht repräsentativ. Es gibt ein paar hyperaktive Nutzer und dann aber auch viele Menschen, an denen alles vorbeigeht. Beispielsweise während der Flüchtlingsdebatte in Deutschland stellte die TU München einige dieser hyperaktiven Nutzer auf Facebook fest. Im Gegensatz zum durchschnittlichen Menschen, der selten etwas kommentiert, manchmal was liked, sind diese täglich stundenlang damit beschäftigt, sich mit bestimmten Beiträgen auseinanderzusetzen, diese zu liken und zu kommentieren. In US-Portalen wie 4chan oder 8chan finden sich solche Frauenhasser, Rassisten, Antisemiten und andere menschenverachtende Persönlichkeiten in anonymen Diskussionsforen zusammen. Diese beiden Webseiten sind insoweit besonders gefährlich, als dass sie für jeden sehr einfach zugänglich sind. Man benötigt keinen Account, die Altersbeschränkung kann nicht kontrolliert werden. Was erstmal wie eine Videospielplattform von vor allem jungen, fanatischen Männern scheint, ist eigentlich ein Austauschformat von Inhalten über Kinderpornografie, Cyberangriffen, Gamergate, eine Belästigungskampagne, Frauenfeindlichkeiten oder Gewaltandrohungen. Da nur wenige Nutzungsbedingungen vorhanden sind, bleiben auch illegale Posts auf den Seiten bestehen. Das Einflussgebiet der Forumsmitglieder beschränkt sich aber nicht bloß auf Amerika. Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich zwischen Macron und Le Pen etwa erstellten sie Leitfäden, um die Rechtspopulistin zur französischen Präsidentin zu machen. Die Leitfäden waren so konzipiert, dass auch nicht französisch sprechende Menschen gegen Macron hetzen konnten. Außerdem wurden Fotomontagen, in denen Macron unter anderem als Teil einer jüdischen Weltverschwörung dargestellt wurde, angefertigt. Extreme Kraft und vor allem Zeit fließt in die Löschung und Richtigstellung dieser Beiträge. Es herrscht mittlerweile der Verdacht, dass oft diese aggressiven Nutzer den Tweet auch gar nicht selber tippen, sondern dass hinter ihren Accounts ein automatisiertes Skript steckt, welches jeden Tag Unmengen an Beiträgen schreibt. Sie versuchen möglichst laut zu schreien und so die Gegenseite stillzulegen. Man bezeichnet sie als Social Bots oder Meinungsroboter, die versuchen, eine Mehrheitsmeinung darzustellen, die es nicht gibt. Also nochmal zusammengefasst. Die Meinung, die uns angezeigt wird, ist in diesem Ausmaß nicht auf unsere Gesellschaft übertragbar. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht ernst nehmen sollten. Der Hass wird auch genutzt, um politische Spaltung voranzutreiben. Und das kann Einfluss auf unser aller richtiges Zusammenleben haben. Deshalb wollen wir uns zum Schluss noch einmal den Folgen und dem Ausmaß des digitalen Hasses widmen. Fast jede zweite deutsche Person wurde mindestens einmal online beleidigt. 25% waren mit körperlicher und 13% mit sexualisierter Gewalt konfrontiert. Doch wer konkret sind diese Personen, die attackiert werden? Hass kann sich natürlich gegen jeden richten, aber vor allem Menschen mit offen bekannten Migrationshintergrund, 30%, Homosexueller, 28% oder Bisexueller, 36% Orientierung. 42% der Frauen haben mindestens einmal ungefragt Dickpics, also Nacktbilder, in der Regel Penisbilder, von Unbekannten im Netz erhalten. Diese stammen meist von Männern, welche die Empfängerinnen sexuell erregen und im Gegenzug Nacktbilder von ihr erhalten möchten. Man geht davon aus, dass ein großes Maß an Narzissmus und Egozentrismus dahinter steckt, wenn grenzüberschreitende Fotos verschickt werden und so Macht und Dominanz zum Ausdruck gebracht werden. Da weiblich gelesene Personen in der Regel ablehnend auf diese reagieren, folgt aus Kränkung Wut und Hass vom Absendenden. Weil Dickpics unter die Verbreitung pornografischer Inhalte fallen, persönliche Grenzen überschreiten und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzt werden, sind sie im Übrigen auch strafbar. Für den Moment sind Betroffene schutzlos ausgeliefert, unabhängig vom genauen Hassanlass. Für Hater, die sich hinter Fake-Profilen verstecken, drohen aber meist keine strafrechtlichen Konsequenzen, da Anzeigen nicht erstattet oder von den zuständigen Behörden nicht verfolgt werden. Vor allem junge Menschen sind betroffen und ihnen fehlt oft noch die Medienkompetenz, um das Gesehene richtig einordnen zu können. Es entsteht nicht selten ein vermindertes Selbstwertgefühl, was dann noch Einfluss auf den Alltag und Leistungen hat. Ess- und Schlafstörungen und im Extremfall Suizidgedanken sind möglich. Die Betroffenen, die Hass erfahren, der sich offenbar gezielt gegen sie richtet, trauen sich nicht, dagegen aufzulehnen und ihre Meinung zu sagen, aus Angst, erneut angegriffen zu werden. Zuschauende werden zu Mittätern, wenn sie ebenfalls Furcht vor den Hauptverursachern haben. Das eben Beschriebene ist eine indirekte Einschränkung unserer Meinungsfreiheit. Politische Partizipation wird zum Schweigen gebracht, der öffentliche Diskurs verzerrt und mit der Zeit normalisiert sich die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir gewöhnen uns an Belästigungskampagnen, nicht sanktionierte Hasskommentare und frauenfeindliche Angriffe. Wie wir gesehen haben, schließen sich Hater durch die große Reichweite zusammen und können sich radikalisieren. Sie als kleine Minderheit können das Bild der öffentlichen Stimmung verzerren und Unruhen und Ängste schaffen. Protest entsteht durch die Verbreitung von Angst, weshalb Gefühle und nicht Fakten transportiert werden. Tweets und Posts enden zudem oft in realer Gewalt. Weniger Menschen bekennen sich zur eigentlichen politischen Meinung. 57% beteiligen sich an Diskussionen, 55%. Abgesehen natürlich von den Extremen, die diese Angst herbeiführen und herbeigeführt haben möchten. Da das Internet eines, wenn nicht der wichtigste öffentliche Debattenraum unserer jetzigen Gesellschaft ist, muss die Politik konsequent gegen die offenen Demokratieangriffe vorgehen. Wir selbst können Hasskommentare kontern, indem wir sachlich und respektvoll erklären, warum sie menschenverachtend sind, dabei aber nicht auf auswegslose Debatten eingehen, Kommentare melden Beweise über Screenshot-Aufnahmen und Name wie Profil des Haters sichern und Anzeige erstatten. Denn Hate Speech ist kein Bagatelldelikt, sondern erfüllt oft den Strafbestand als Verleugnung, Beleidigung oder Volksverhetzung zum Beispiel. Ihr könnt euch an Beratungsstellen und Webseiten wie die Jugendnotmail, Schau hin oder Hate Aid wenden, die Aufklärung leisten und Lösungen aufzeigen. Auf keinen Fall dürft ihr das alles in euch reinstopfen. Sprecht zumindest mit Freunden, Familie und anderen euch nahestehenden Personen. Da der digitale Hass uns in allen Lebensbereichen beeinflusst, gibt es zum Abschluss noch eine kleine Geschichte oder Parabel. Ein Großvater sagte einst zu seinem Enkel, »In mir findet ein Kampf statt. Ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Einer ist schlecht, böse, habgierig, eifersüchtig, arrogant und feige. Der andere ist gut. Er ist ruhig, liebevoll, bescheiden, großherzig, ehrlich und vertrauenswürdig. Diese Wölfe kämpfen auch in dir und in jeder anderen Person.« Der Junge dachte einen Moment nach und fragte dann, »Welcher Wolf wird gewinnen?« Der Mann lächelte, »Der Wolf, den du fütterst.« Wir haben ja bereits festgehalten, dass Hass die Furcht vor dem uns Fremdscheinenden ist. Daher sollte das Internet eigentlich dazu führen, dass aufgeklärte Diskussionen global geführt werden können. Es bietet eine gute Grundlage für mehr Bildung, Wissen, politische Beteiligung und gleichberechtigte Kommunikation. Wir sollten es nutzen, um Demokratie zu stärken und zu schützen. Wir können uns bewusst mit positivem Material füttern, über andere Menschengruppen lernen, denen wir im Alltag nicht begegnen, aber über welche wir reden und negative Meinungen haben. Das beste Mittel gegen Hass ist es, sich mit der anderen Seite auszutauschen. Merken, dass diese fernab ihrer Einstellung, ihres Aussehens, ihrer Art ebenfalls Menschen sind. Personen wie wir mit Hobbys, Freunden, Menschen, die ihnen nahestehen und die ihnen wichtig sind. Das Verschmelzen mit einer Gruppe, genannt die Individuation, ist nicht von vornherein negativ. Es kommt darauf an, welche Werte in der beitretenden Gruppe gelten und welche soziale Identität man damit annimmt, die sogenannte Affiliations- oder Anschlussmotivation. Das Internet ist ein ideales Medium für prosoziales Verhalten, Hilfe, Nächstenliebe und Solidarität. Statt Shitstorms können wir genauso gut sogenannten Candystorms uns anschließen, Skandale besser aufdecken und Unterstützung und Zuspruch bekommen, die es in unserem sozialen Milieu vielleicht auch gar nicht gibt. Es erfordert Ausdauer, doch ist es nicht viel schöner, eine positive soziale Identität zu haben und gemeinsam etwas voranzutreiben, anstatt mit anderen ablästern und die Zeit aller Schädigen zu verschwenden und vielleicht sogar zu verkürzen? Das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euren Alltag mitnehmen. Schaut doch gerne mal bei Instagram oder TikTok vorbei, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Da heißen wir Salon5-. Wenn ihr euch mit dem Thema Hass im Allgemeinen weiter beschäftigen wollt und Geschichten hören, die aufzeigen, wie man gegen Hass vorgehen kann, dann kann ich euch den NDR-Podcast 180 Grad Geschichten gegen den Hass sehr empfehlen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Salon 5